Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie zuhören hier auf Ihrem Radio Paradiso. Mehr als Ja und Amen. Heute Anlass, der Internationale Tag des Testaments. Der ist am 13. September und darüber spreche ich mit Katrin Göhler, Leiterin Spenden und Nachlässe beim Malteser Hilfsdienst. Schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung und guten Abend.
Beim Thema Testament, da gibt es ja so viel zu bedenken, so viel zu beachten und in der Regel denken die meisten erstmal daran, ich vererbe etwas an meine Familie. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, etwas für einen, ich sag mal, guten Zweck zu vererben. Und da bietet sich der Malteser Hilfsdienst auf jeden Fall an. Frau Göhler, wofür wird dann das Geld bei den Maltesern, wenn etwas vererbt wird, eingesetzt?
Wir haben mal ein bisschen nachgerechnet. In Berlin kümmern wir Malteser uns um fast 40.000 Menschen.
Wow.
Und egal, ob sie jetzt einsam sind, ältere Personen sind, verarmt sind oder krank sind. Es gibt sehr, sehr viele Projekte bei den Maltesern und für diese Projekte benötigen wir Spenden. Also zum Beispiel Besuchs- und Begleitdienst für einsame Menschen, für ältere Menschen. Da kommen Ehrenamtliche und zwar von den Maltesern, ausgebildete Ehrenamtliche zu den einsamen Menschen nach Hause. Das ist ein Dienst, der komplett über Spenden finanziert wird. Oder ambulanter Hospizdienst, meint man ja immer, wird von den Krankenkassen bezahlt. Das ist auch in großen Teilen so, es gibt Pauschalen. Aber zum Beispiel unsere Trauerarbeit, wir haben Angebote, Kochabende, wir nennen das unter dem Tenor Trauer und Klöße. Und da geht es darum, dass trauernde Menschen, die einen geliebten Partner verloren haben, zum Beispiel einfach nicht mehr für sich selber kochen wollen oder auch nicht mehr alleine essen wollen. Und da gibt es das Angebot, dass die Trauernden eben zu diesem Kochkurs kommen und gemeinsam kochen und zusammen essen. Oder Trauer und Tango zum Beispiel.
Aha.
Das Gleiche fürs Tanzen. Auch das Kochen, Essen, Tanzen, das ist Lebensfreude. Und wenn dann ein geliebter Mensch gestorben ist und die Menschen in Trauer verfallen, dann hilft das ungeheuer, sich mit anderen auszutauschen und eben nicht mehr allein zu sein und wieder zurück ins Leben zu finden. Und das sind Angebote vom ambulanten Hospizdienst, übrigens einer der größten in Berlin, mit fast 200 Ehrenamtlichen, die rein über Spenden finanziert werden. Und da zahlt natürlich auch ein Nachlass drauf ein.
Wenn ich mich jetzt entschieden habe, mein Erbe an den Malteser Hilfsdienst zu vererben und weiterzugeben, kann ich dann auch Wünsche äußern, dass mein Geld an das eine oder das andere Projekt geht?
Auf jeden Fall, sehr gerne sogar. Und wir freuen uns, wenn Sie mit uns das Gespräch suchen im Vorfeld. Denn manchmal ist es ja so, dass das, für das Sie den Nachlass einsetzen wollen, vielleicht gar keine Spenden benötigt und dafür aber ein anderer Bereich dringend Spenden benötigt. Und dann ist es schön, wenn man im Vorfeld einfach darüber reden kann und Sie wissen, dass das auf jeden Fall dann auch so umgesetzt werden wird, wie Sie es gerne hätten.
Frau Göhler, wenn ich mich jetzt entscheide, schon zu Lebzeiten, mein Erbe an den Malteser Hilfsdienst weiterzugeben. Was habe ich dann möglicherweise schon zu Lebzeiten davon und nicht nur der Malteser Hilfsdienst hinterher, wenn ich nicht mehr da bin?
Also das ist natürlich sehr individuell, aber es ist tatsächlich so, dass Sie auf jeden Fall die Sicherheit haben, dass Ihr Nachlass so umgesetzt wird, wie Sie es gerne wünschen.
Mhm.
Und manchmal erlebe ich es in persönlichen Gesprächen, eine unglaubliche Erleichterung bei den Personen, dass sie jemanden kennengelernt haben, der nach ihrem Tode zum Beispiel in die Wohnung kommt. Also dass sie den kennengelernt haben, der den Nachlass abwickelt. Das kann man ja von sich persönlich auch sehen. Ich möchte auch nicht, dass jemand für mich völlig Fremdes in meine Wohnung kommt, auch wenn es mir eigentlich nichts mehr ausmachen sollte. Mhm. Aber die Vorstellung ist vielen unangenehm. Und das ist eine Erleichterung, die Sie jetzt zu Lebzeiten ja schon haben, wenn Sie so wollen, in gewisser Weise.
Habe ich auch die Chance, wenn ich eben an ein bestimmtes Projekt vererben möchte, dieses Projekt auch schon im Vorfeld kennenzulernen, die Personen, die auch mit diesem Projekt zum Beispiel zu tun haben?
Auf jeden Fall. Das Gute ist, dass unsere Arbeit hier in Berlin ist. Das heißt, Sie können jederzeit in den Projekten vorbeikommen, sofern Sie denn stationär sind. Wenn Sie ambulant sind, können Sie sich natürlich gerne mit den handelnden Personen unterhalten. Kerstin Kurzke zum Beispiel, die Leiterin unseres ambulanten Hospizdienstes, freut sich über jedes Gespräch an der Stelle, weil sie natürlich auch immer interessiert ist zu erfahren, was denken die Menschen und überhaupt über das Thema Trauer und Tod. Und da kann man mit ihr sehr, sehr gut ins Gespräch kommen.
Wer kümmert sich dann um mein Vermögen nach meinem Ableben?
Ganz klare Antwort, der Erbe. Und jetzt ist die Frage, wen setzen Sie in Ihrem Testament oder auch Ihrem letzten Willen, wie es alternativ heißt, als Erben ein? Sind das die Malteser? Dann ist das tatsächlich, bin das tatsächlich ich, die den Nachlass abwickelt. Wir haben ein Justiziariat in unserer Zentrale in Köln, mit dem ich da zusammenarbeite, wenn es um rechtliche Fragen geht, weil ich ja keine Juristin bin. Aber ich bin diejenige, die den Nachlass abwickelt. Das heißt, ich bin diejenige, die dann auch zum Beispiel in die Wohnung geht und sehr, sehr umsichtig mit dem Nachlass umgeht. Immer im Gedanken an den Verstorbenen. Wenn ich ihn zu Lebzeiten bereits kennenlernen durfte, fällt es mir natürlich leichter, den Nachlass umzusetzen und abzuwickeln. Wenn ich die Person bis dato noch nicht kannte, dann versuche ich so aus der Wohnung, aus dem gelebten Leben, das ich ja dann vor mir habe, zu erschließen, wie derjenige das gerne umgesetzt haben will. Also zum Beispiel stellt man relativ schnell fest, woran das Herz desjenigen hing. Da gibt es dann meistens irgendwelche Ecken, von denen man, die gut gepflegt sind, die sehr ordentlich sind. Und da weiß man, da stehen Stücke, die dem Erblasser wichtig waren. Und dann weiß ich, dass ich versuche, diese Stücke in gute Hände zu geben und nicht einfach wegzuwerfen. Auch wenn sie vielleicht de facto keinen monetären Wert mehr haben. Aber das ist einfach, es geht mir sehr viel um Gedenkkultur an der Stelle derjenigen, die uns im Testament bedenken. Und die letzten Endes damit ja ihr Vermögen, ihr Lebenswerk für Menschen in Not einsetzen.
Frau Güller, wie ist es eigentlich? Kann ich nur Geld vererben oder auch anderen Besitz?
Vielleicht müssen wir ganz kurz unterteilen zwischen was ist das Erbe und was sind Vermächtnisse. Das Erbe ist grundsätzlich alles. Der Erbe oder die Erben treten als Rechtsnachfolger sozusagen in die Fußstapfen des Verstorbenen ein. Die wickeln alles ab. Dem gehört von der Socke im Haushalt bis zur Immobilie zunächst einmal alles. Und dann kann man im Testament auch noch regeln, dass man Vermächtnisse ausspricht und sagt, das Bankkonto XY geht an die Person oder die Hilfsorganisation, oder man sagt, die Immobilie, wenn man mehrere hat, dann kann man auch Immobilien natürlich vererben, Wohnungen zum Beispiel auch.
Also ich kann das auch splitten. Es ist also nicht so, dass wenn ich sage, ich gebe das an einen guten Zweck, wie den Malteser Hilfsdienst, dass die Familie gar nichts bekommt, sondern ich kann auch sagen, okay, ein Teil geht an die Familie und ein anderer Teil eben an Sie zum Beispiel.
Absolut, absolut, das können Sie machen. Gerade bei großen Vermögen macht man das schon allein aus steuerlichen Gründen zumeist, dass man das auf mehrere Schultern verteilt. Und da würde ich dann auch empfehlen, dass man eine Fachanwältin für Erbrecht oder einen Fachanwalt für Erbrecht zu Rate zieht, wie man das Testament formuliert.
Wie und wo genau muss ich denn mein Erbversprechen oder meine Erbwünsche niederlegen?
Grundsätzlich müssen Sie das gar nicht, denn es gibt in Deutschland eine gesetzliche Regelung des Nachlasses und des Erben. Wenn Ihnen diese gesetzliche Regelung aber nicht gefällt, dann sollten Sie ein Testament schreiben. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können das komplett handschriftlich machen von A bis Z, also mit Unterschrift und Datum. Und dann gebe ich Ihnen als Tipp mit auf den Weg, damit es auch gefunden wird und dann letztlich auch eröffnet wird und Ihr Wille damit auch umgesetzt wird. Gehen Sie zu dem für Sie zuständigen Amtsgericht und hinterlegen Sie dieses handschriftliche Testament.
Ich brauche da also nicht zwangsläufig eine Anwaltskanzlei.
Brauchen Sie nicht. Die Anwaltskanzlei oder den Rechtsanwalt für Erbrecht brauchen Sie eigentlich nur, wenn es komplizierter wird und Sie nicht genau wissen, wie Sie es formulieren wollen. Oder Sie vielleicht auch mehrere Erben haben und mehrere Vermächtnisse, die Sie aussetzen wollen. Wenn es da etwas komplizierter werden könnte, dann würde ich das auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Das ist nicht so wahnsinnig teuer. Letzten Endes haben Sie selber auch gar nichts mehr davon, aber Ihre Erben und die Vermächtnisnehmer, die haben viel davon, wenn das ganz klar geregelt ist.
Wie ist es, wenn ich mich zu Lebzeiten dann irgendwie doch nochmal umentscheiden sollte. Also meinetwegen tatsächlich 10, 15 Jahre denke, okay, das geht an den Malteser Hilfsdienst und dann kurz vorher noch irgendwas in meinem Leben passiert, dass ich sage, nee, ich schwanke oder ich möchte ganz konkret das irgendwie woanders loslassen. Ist das unkompliziert möglich?
Absolut. Sie können eigentlich jeden Tag mehrere Testamente neu verfassen. Das Wichtigste ist, schreiben Sie bitte das Datum drauf. Und selbst, und das wissen vielleicht viele nicht, selbst wenn Sie mal ein notarielles Testament gemacht haben sollten und das wird dann automatisch hinterlegt, können Sie mit einem privatschriftlichen, also einem handschriftlichen Testament dieses quasi widerrufen und sagen, hiermit widerrufe ich alle meine vorherigen Testamente, schreiben das handschriftlich nochmal Ihren neuen Wunsch und Willen auf und hinterlegen das wieder beim Amtsgericht. Damit ist das notarielle Testament auf jeden Fall schon mal, wenn Sie denn widerrufen haben, null und nichtig.
Frau Güller, wie ist es denn, wenn ich zwar gerne möchte, dass mein Geld dorthin geht, mein Erbe, mein Besitz, aber die Familie, die denken, dachten, sie würden berücksichtigt werden, wenn die etwas dagegen haben, können die dagegen irgendwie einschreiten?
Es ist ihr Leben, es ist ihr Vermögen und mit ihrem letzten Wunsch oder ihrem letzten Willen, dem Testament, sagen sie dem Erben, wie sie gerne ihr Vermögen verteilt haben wollen. Und der Erbe muss sich daran halten. Gerade wenn sie zum Beispiel Vermächtnisse ausgesetzt haben. Und dieses Vermächtnis für eine Hilfsorganisation. Die Hilfsorganisation verlangt das Vermächtnis oder die Herausgabe des Vermächtnisses vom Erben ein. Und wenn der Erbe sagt, nee, ist nicht, ich habe da eine andere Idee oder einen anderen Wunsch, dann kann es tatsächlich eine rechtliche Auseinandersetzung geben dazu.
Was passiert eigentlich, wenn ich keinen Erbe habe, aber auch es versäumt habe, ein Testament aufzusetzen?
Also in den meisten Fällen ermittelt das Amtsgericht dann irgendwo für über 1000 Ecken einen Erben. Es geht ja so, es geht mal dieser Spruch, das Gut fließt mit dem Blut und dann wird geguckt, wer sind die Eltern, wer sind die Großeltern, gibt es von den Urgroßeltern vielleicht Abkömmlinge. Und manchmal kennt man diese Personen gar nicht, aber das Amtsgericht ermittelt die. Wenn es aber wirklich niemanden mehr gibt, dann ist es tatsächlich der Staat. Die Stadt Berlin, der Staat, also wir alle. Und da ist natürlich dann immer die Frage, wie schade, dass kein Testament zugunsten einer Hilfsorganisation gemacht wurde.
Wenn wir jetzt mal darauf schauen, welche Projekte beim Malteser Hilfsdienst vielleicht schon mit Erbmitteln finanziert worden sind, welche Projekte fallen Ihnen da ein?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir, und ich muss sagen erfreulicherweise, die meisten Nachlässe oder auch Vermächtnisse, also finanzielle Vermächtnisse, ohne Zweckbindung erhalten haben. Das gibt uns Maltesern die Möglichkeit, das Geld dort einzusetzen, wo es benötigt wird. Und es gibt ja etliche Projekte, die zwar Spenden benötigen, die vielleicht aber nicht ganz so populär sind oder vielleicht auch nicht so emotional sind und dadurch weniger Spenden erhalten. Und diese Projekte können wir dann aber auch noch umsetzen. Also ich nenne als Beispiel immer ganz gerne unsere Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung. Mhm. Da verstehen viele Menschen nicht, warum haben denn die keine Krankenversicherung? Wir haben doch hier in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht. Das stimmt. Und es gibt aber dennoch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die keine Krankenversicherung haben. Das sind zum Beispiel ehemalige Selbstständige, die sich eine Krankenversicherung nicht mehr leisten konnten und so aus diesem System rausgefallen sind. Und das ist fast unmöglich manchmal, die ab einem bestimmten Alter wieder in ein Regelsystem hineinzubekommen. Und wenn Sie können sich ja selber vorstellen, wenn Sie jetzt keine Krankenversicherung haben und krank werden, dann sind Sie in einer äußersten Not. Und dieses Projekt zum Beispiel wird ausschließlich über Spenden finanziert. Wir kriegen eine Förderung von der Stadt Berlin, weil Berlin anerkannt hat, dass wir hier förderfähig sind, dass wir sozusagen auch einen gewissen Schutz an der Bevölkerung Berlins leisten. Aber dennoch sind es über 50% über Spenden finanziert. Und solche Projekte zum Beispiel werden über Nachlässe, die nicht zweckgebunden sind, quasi finanziert werden können.
Wie ist es eigentlich, Frau Güller, wie hat sich das Spendenverhalten, das ist das eine, aber auch das Vererbungsverhalten in den letzten Monaten und Jahren vielleicht auch verändert für Hilfsorganisationen?
Das ist ganz schwer dazu, eine Aussage zu treffen, weil es gibt tatsächlich keine Statistiken. Mhm. Aber es gibt Statistiker, die schätzen wiederum, dass in den nächsten Jahren pro Jahr zwischen 250 und 300 Milliarden Euro in Deutschland vererbt werden. Das ist eine enorm große Geldmenge und ich hoffe an der Stelle, dass sehr viele Menschen sich zunehmend dafür entscheiden, eine Hilfsorganisation im Testament zu bedenken. Das kann man mit dem Testament machen und die Hilfsorganisation als Erbe einsetzen. Man kann das mit dem Vermächtnis machen und da helfen manchmal ja schon ein paar hundert Euro. Oder aber, worüber, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, man könnte zum Beispiel auch eine eigene Stiftung gründen oder aber eine Unterstiftung unter eine bestehende Stiftung. Die meisten Hilfsorganisationen haben mittlerweile eigene Dachstiftungen, in der man wunderbar Unterstiftungen gründen kann. Wir haben zum Beispiel eines unserer größten Nachlässe, die wir jemals bekommen haben, war tatsächlich an einen Zweck gebunden und zwar für den ambulanten Hospizdienst. Die Stiftung, eine Unterstiftung der Malteser Stiftung, trägt den Namen der Erblasserin. Und nun ist dieser Name auf Jahrhunderte mit den Maltesern verbunden und wirkt. Also das Lebenswerk dieser Stifterin wirkt nach. Und dass ich bin, Sie hören es vielleicht, ich bin ein totaler Stiftungsfan. Ich mag den Gedanken, dass mein erarbeitetes Vermögen nach meinem Tod Gutes tut und zwar richtig lange auf Zeit. Von daher hoffe ich, dass viele Menschen sich dafür entscheiden können.
Welche Rückmeldungen über die Zufriedenheit bekommen Sie von den Menschen, die sich entscheiden, ihr Erbe an einen guten Zweck, zum Beispiel an den Malteser Hilfsdienst, weiterzugeben? Und ja, ich bedenke schon, Sie bekommen nicht Rückmeldungen von denen, die dann irgendwann verstorben sind, sondern es geht mir wirklich um die Zeit von den Menschen, die dann zu Lebzeiten sich schon entschieden haben und dann ja auch ein hoffentlich noch langen Weg und eine lange Wegstrecke mit Ihnen gemeinsam gehen. Welche Rückmeldung kriegen Sie da?
Diejenigen, die sich für die Malteser zu Lebzeiten entschieden haben und uns das auch mitteilen und die ich dann auch kennenlernen durfte, bei denen bemerke ich eine unglaubliche Zufriedenheit, dass sie a, dieses Thema endlich erledigt haben und zum anderen wissen, was mit ihrem Geld hinterher gemacht wird, mit ihrem Vermögen. Und wer vor allen Dingen ihren Nachlass auflöst. Und da entwickeln sich manchmal über viele, viele Jahre eine enge Beziehung zwischen dem Erblasser, den Maltesern und in Person, in dem Fall dann mit mir. Ich habe eine Erblasserin, die ich jetzt seit 14 Jahren betreue. Das geht dann so, dass wir uns regelmäßig zum Mittagessen treffen und uns austauschen. Was gibt es Neues bei ihr im Leben? Was gibt es Neues bei mir? Es wird dann sehr persönlich auch. Und was gibt es Neues bei den Maltesern? Das sind so dann die Gesprächsthemen. Und es ist einfach eine Beziehung, die sich entwickelt. Und für viele Menschen, die im Alter alleine sind, weil geliebte Menschen vorverstorben sind oder vielleicht auch aufgrund von familiären Situationen, es einfach keinen Kontakt mehr gibt zur Familie, die sind sehr zufrieden.
Jetzt habe ich vorhin von der Situation gesprochen, dass möglicherweise eine Familie, ganz nahe Verwandte gedacht hätten, sie würden im Erbe berücksichtigt werden, werden dann aber doch nicht berücksichtigt und kriegen mit, sie kriegen nur einen Teil und ein anderer Teil geht dann zum Beispiel an eine soziale Einrichtung und dann könnte es ja zum Streit an der Stelle kommen. Aber vielleicht, wie ist es aus Ihrer Erfahrung, es könnte ja auch sein, dass diese anderen Erben, dass die sagen, ach Mensch, ist eigentlich, wir finden das toll, dass unser ganz naher Verwandter einen Teil seines Erbes an zum Beispiel an die Malteser weitergegeben hat. Kommt das auch vor?
Das kommt auch vor. Das ist sogar, ich würde mal sagen, zum überwiegenden Teil der Fall, dass die Menschen eigentlich dann unsere Dankbarkeit auch mitbekommen, denn auch da bin ich dann wieder diejenige, zum Beispiel bei Vermächtnissen, die dann an die Erben herantritt und das natürlich auch sehr bedächtig tut, denn die Menschen sind meistens in Trauer, das waren nahe Angehörige und sie stellen fest, da kommt jetzt hier nicht jemand, der hier mit einer Forderung kommt, sondern ich komme natürlich erstmal und schaue, wie geht's diesem Menschen? Ja, was gibt es vielleicht etwas, was die Malteser für den tun können? Ich hatte ja vorhin erzählt von unserer Trauerarbeit, dass ich dann auch erstmal mit dem Angebot zum Beispiel komme und dann aber natürlich auch ganz klar sage, wir haben ein Vermächtnis erhalten, das war der Wunsch des Verstorbenen und darum bitte, dass dann, wenn es denn soweit ist, wenn alles erledigt ist, also wir wollen das nicht heute und nicht morgen haben, aber das Vermächtnis bitte dann herauszugeben an der Stelle. Und da erlebe ich dann doch manchmal Überraschungen oder die Menschen sind dann tatsächlich positiv überrascht und stellen auch ein Stück weit unsere Dankbarkeit fest und merken, ach ja, eigentlich geht mir ja zwar was verloren, aber es ist der Wunsch des Verstorbenen, ich bekomme trotzdem noch was und es wird noch was Gutes getan. Und das ist am Ende des Tages dann für alle gut.
Sie können Ihr Erbe für einen guten Zweck einsetzen und profitieren davon sogar schon zu Lebzeiten. Und andere erst recht, viele andere erst recht danach. Der Tag des Testaments, der ist übermorgen, am 13. September, am Dienstag. Und jederzeit, auch lange darüber hinaus, können Sie sich beispielsweise an Katrin Göhler wenden, Leiterin für Spenden und Nachlässe beim Malteser Hilfsdienst. Und alle Infos zu den Angeboten und Leistungen des Malteser Hilfsdienst bekommen Sie jederzeit auf www.malteser-berlin.de. Mehr als Ja und Amen, nur hier auf Ihrem Radio Paradiso.